Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ganz besonders freue ich mich, dass ich gemeinsam mit und dank der Unterstützung der Art Cologne diese Folge produzieren darf. Die Art Cologne gehört sicherlich zu den wichtigsten Kunstmessen der Welt und findet in diesem Jahr vom 16. bis 19. November statt. Selbstverständlich bin ich schon ganz gespannt auf die zahlreichen Highlights, die uns erwarten werden. Und kann es kaum erwarten, bis die Art Cologne endlich ihre Messepforte öffnen wird. Hätte ich einen Wunsch frei, dann würde ich mir einen Vorab-Insider-Blick auf die Höhepunkte der Messe von Herzen wünschen. Geht euch das auch so? Dann kann ich uns mit dieser Folge genau diesen Wunsch erfüllen. Gemeinsam mit Annabelle, Gräfin von Oeynhausen-Sierksdorf, exzellente Kennerin der Kunstszene, sowie Ambassador der Art Cologne, bringen wir nun Mensch und Kunst zusammen und werden während eines auditiven Preview-Rundgangs zu ausgewählten Galerien und aufregenden Werken Annabelles persönliche Einblicke als Expert Choice in die Welt der zeitgenössischen Kunst erhalten. Liebe Annabelle, ich bin so glücklich, dass wir zwei uns gegenüber sitzen und ich mehr von dir über die diesjährige Art Cologne erfahren darf. Doch vorab bin ich neugierig auf dich. Bitte erzähl mir mehr von deinem Weg aus Pakistan über Spanien hin nach Nordrhein-Westfalen.
Ja, vielen Dank, liebe Claudia, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Also ja, ich bin in Pakistan geboren, habe relativ wenig Erfahrung, weil ich mit 3 Jahren da weggegangen bin. Mein Vater war für deutsche Firmen im Ausland tätig und deswegen sind wir sehr oft umgezogen. Und ich bin dann in Spanien aufgewachsen, in Sevilla und Barcelona, bis ich 12 war. Und dann sind wir erstmal nach Wiesbaden gezogen und dann nach Essen, wo ich auch Abitur gemacht habe an einem musischen Gymnasium. Und dann bin ich nach meinem Abitur nach Düsseldorf gegangen und habe erst eine kaufmännische Lehre gemacht, weil ich auf gar keinen Fall Kunstgeschichte studieren wollte.
Warum nicht?
Weil ich nicht in einen Topf geworfen werden wollte mit den Mädchen aus besserem Hause, die Kunstgeschichte studierten. Und die habe ich damals nur Perlenpaulas genannt, was sicher sehr, sehr gemein ist. Aber ich wollte auf jeden Fall da nicht rein. Und meine Tante, Hete Hühnermann, die eine Galerie in Düsseldorf hatte, bis sie gestorben ist, hat gesagt, du musst aber nicht Kunstgeschichte studieren. Du kannst auch so in einer Galerie arbeiten. Und ich habe eben während meiner Lehre auch gekellnert bei der Galerie Hans Meyer und bei ihr und habe eben Keith Haring und Jean-Michel Basquiat und all diese wahnsinnig tollen Künstler live erlebt und mich auch um die gekümmert zum Teil. Und da sagte sie, frag doch mal den Hans, ob du bei dem arbeiten kannst. Und da habe ich mich da ganz regulär beworben und dann hat er gesagt, ich finde das ganz toll, dass du eine kaufmännische Lehre hast. Und ich nehme dich deswegen und nicht wegen deiner braunen Augen. Und dann habe ich tatsächlich 2 Jahre bei ihm arbeiten dürfen und das war einerseits ein Knochenjob, aber eben auch eine irre Chance, weil ich blutjung war und auf alle Messen durfte und mitarbeiten durfte und ich eben diese wunderbaren Künstlerpersönlichkeiten getroffen habe.
Hans Meyer, mit dem Namen verbindet man ja ganz schön viel.
Ja, also erstmal war er einer der Mitbegründer der Art Cologne 1967. Die muss ich leider jetzt zugeben, so alt ist wie ich. Deswegen bin ich auch so gerührt, dass ich jetzt als Ambassador für die Art Cologne tätig sein darf, weil ich das erstmal 1988 auf dem Stand von Hans Meyer arbeiten durfte. Und Hans ist eine der Legenden von Galeristen, der ganz früh mit Zero gearbeitet hat, mit Denise René eine Kooperation hatte und natürlich Warhol und Beuys und Keith Haring und alle sind irgendwie mit ihm verbunden gewesen und für das Rheinland und für die Kunst in Deutschland enorm wichtig. Und ja, also ich glaube, er war eine der wichtigsten Galeristenpersönlichkeiten des Nachkriegs Deutschlands.
Und du hast Keith Harings persönlich getroffen?
Ja, mehrmals. Und ich habe dann auch meine Magisterarbeit über ihn geschrieben. Ich bin nämlich dann doch, als die Mauer fiel, habe ich gesagt, so jetzt studierst du doch Kunstgeschichte und ich bin dann nach Berlin gegangen.
Perlenpaula.
Ja, genau. Auch sehr unangenehm. und habe dann meinen Magister über ihn geschrieben. Und Keith Haring war ein wahnsinnig toller Mensch, sehr charismatisch. Der war so, wie man so schön sagt, so embracing. Der hat irgendwie jeden so in sein Herz geschlossen und jeden ernst genommen und auch Kinder. Also es war mit einer unglaublichen Energie, die so positiv war. Und ja, bin sehr froh, dass ich den kennenlernen durfte.
Hast du eine persönliche Anekdote?
Nee, aber mit Jean-Michel Basquiat.
Ach, die nehme ich auch.
Jean-Michel Basquiat war ja leider gegen Ende nicht mehr so ganz gesund. Er war ja drogenabhängig und als er die Vernissage beim Hans hatte, brauchte er Drogen und dann musste ich irgendwie Drogen auftreiben und ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte und kannte nur einen Menschen, wo ich dachte, vielleicht weiß der, wo ich das besorgen soll, klingelte bei ihm zu Hause und die Frau machte die Tür auf und hat mich so angebrüllt und es ging also nicht besonders, da war ich nicht besonders effektiv. Und dann an dem Abend waren alle großen Galeristen da, Tony Schiaffarsi und Daniel Templon und so weiter. Und wir waren in so einem Sternelokal in Düsseldorf. Ich glaube, es war das Schiffchen. Und dann wurden die wunderbarsten Weine bestellt. Und Jean-Michel hat dann diesen Wein genommen und hat dann wie so eine Gießkanne über jedes Glas und über die ganze Tischdecke einmal so ausgegossen und so. Und also der war außer sich, aber ich war sehr erschreckt als junge Frau, also ich wusste nicht so richtig, wie ich damit umgehen sollte, aber es war natürlich irgendwie faszinierend.
Finde ich auch. Du hast gerade schon erzählt, dass du durch deine Tante mit der Kunst in Berührung gekommen bist und in deinem Elternhaus hat Kunst auch eine Rolle gespielt. Was war so dein Schlüsselmoment?
Ja, wir sind natürlich ständig in Museen gegangen, aber zeitgenössische Kunst spielte nicht so eine große Rolle, sondern eher klassische Kunst. Und das war auch damals in Spanien zum Beispiel, gab es gar keine moderne Kunst. Das war sehr rudimentär, sagen wir mal. Und das ist wirklich erst dadurch, dass ich mit meiner Tante enger zusammengerückt bin durch meinen Umzug nach Düsseldorf und ich da so viel mitbekommen habe. Und das Schlüsselerlebnis war dann bei einer Vernissage von Hans Meyer, wo ich zwischen Tony Schiaffarsi aus New York und einem Sammler aus Düsseldorf saß und wie die sich über Kunst unterhalten haben. Und da habe ich gesagt, so, das wird jetzt mein Leben, weil ich wusste, ich kann nicht Künstlerin werden und Kunsthistorikerin auch nicht so richtig. Also ich bin so hands-on, ich bin gerne am Markt sozusagen und da, wo es passiert.
Erinnerst du dich noch, worüber sie sich unterhalten haben?
Ja, es wurde halt über Künstler und über Kunst und wie der eine das beurteilt. Also der Sammler war sehr, sehr jung damals und hatte aber eben so Ambitionen. Und wie Toni, der schon damals ein alter Hase war, ihn so ein bisschen gesagt hat, was so gerade in New York ablief und so. Und das war für mich die große, weite Welt und ich wollte da mitreden.
Warum wolltest du studieren?
Weil ich gedacht habe, wenn ich es nicht tue, dann vermisse ich es vielleicht irgendwann. Und das war für mich auch eine tolle Entschuldigung, um mich sehr zu amüsieren in Berlin. Und Berlin war ja damals so eine Stadt, wo, wenn man eine Idee hatte, konnte man die umsetzen. Das war so eine Pionierzeit. Ich habe dann Ausstellungen in den Hackischen Höfen gemacht mit jungen englischen Künstlern. Und musste mir mein Geld selber verdienen. Das heißt, ich habe während meines Studiums auch in Museen und in Galerien gearbeitet, zum Beispiel bei Thomas Schulte und beim Rudolf Kicken und habe im Deutschen Historischen Museum im Pressebüro gearbeitet. Und Martin Roth, der ja später dann der Chef von allen Dresdner Museen wurde und vom Victoria and Albert Museum, der nahm mich mit nach Dresden. Das war seine erste Direktorenstelle im Hygienemuseum. Und da durfte ich im zweiten Semester schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin mitarbeiten.
Toll.
Ja, so einen Chef habe ich nie wieder gehabt. Das war unglaublich, wie der an mich geglaubt hat. Und das war 1991, also ziemlich schnell nach der Wende. Da war noch sehr viel im Umbruch.
Und wer hat dich dann nach Caracas geholt?
Ja, Caracas. Ich habe dann im November 95 meine Magisterarbeit geschrieben eben und hatte plötzlich keinen Job mehr und war so auf dem Absprung nach New York und London, aber fand irgendwie keinen Job so richtig. Und dann wurde mir von einem finnischen Galeristen, Kai Forsblom, die Direktorenstelle seiner Galerie in Caracas angeboten. Er wollte von Caracas aus den lateinamerikanischen Markt erobern und hatte eine Galerie in Caracas gegründet und die sollte ich leiten, Was er nicht bedacht hat, war, dass die ganzen Venezolaner ihr Geld nicht in Venezuela hatten damals, sondern in Miami, weil die Inflation so hoch war. Hm. Und man deswegen nicht in Venezuela dann Immendorf-Bilder oder Lüppert-Skulpturen gekauft hat. Und die Einzige, die sich darüber freute, war die Direktorin des Zeitgenössischen Museums in Caracas, weil die konnte jede Woche mit ihrem Angebot zum Kauf einer Skulptur runtergehen, damit er überhaupt was verkaufte. Und da blieb ich auch nur 3 Monate, weil ich gemerkt habe, das bringt jetzt hier nicht so viel.
Nach Caracas kam Ostwestfalen und dort hast du eine Gesellschaft gegründet, Diotima, die sich ganz stark einsetzt für Kunst und Kultur in Ostwestfalen. Du hast die wunderschöne Gartenanlage des Gräflichen Parks zum Beispiel mit einer Salzdorfer Skulptur bestückt und hast dort Feste stattfinden lassen, Lesungen zum Beispiel mit Dieter Kostlik. Brigitte Waldach hat die Wände des Hotels gestaltet. Erzähl mir mehr aus der Zeit.
Ja, ich habe dann nach Bad Driburg geheiratet und habe erst 3 wunderbare Kinder geboren, bis ich im Unternehmen meines Mannes mitarbeiten durfte. Und wir haben dann das Gräflicher Park Health and Balance Resort ganz neu aufgestellt als Wellness- und Veranstaltungsresort und habe dann so gedacht, kurz bevor meine Schwiegermutter starb, hat sie die Diotima-Insel und den Hölderlin-Hain eingerichtet, um Hölderlin ein Denkmal zu setzen. Der hat nämlich die glücklichste Zeit seines Lebens 1796 in Bad Driburg verbracht, im Gräflichen Park, was ein Kurbad eben aus dem 18. Jahrhundert ist. Und dann dachte ich, da muss man was mitmachen, weil andere Orte geben damit an, dass Goethe da aufs Klo gegangen ist. Und ich habe dann so gedacht, dass wenn Hölderlin einmal eine glückliche Zeit hatte und das im Gräflichen Park in Bad Driburg, damit müssen wir was machen. Und habe dann einen Verein gegründet, die Diotima-Gesellschaft. Und da habe ich mit Lesungen angefangen, habe aber auch Konzerte gemacht, wie du schon geschildert hast. Und dann kam auch zeitgenössische Kunst dazu, dass ich dann eben Künstler gebeten habe, meistens temporäre Ausstellungen zu machen, die nur über den Sommer zu sehen waren. Aber es gibt eben 2 Positionen im Gräflichen Park, die bleiben. Und das ist einmal die Modified Social Bench Number 1 von Jeppe Hein. In der Mitte geht da so ein Loch auseinander. Das heißt, man kann nur links oder rechts sitzen. Das ist sehr, sehr komisch, das zu beobachten. Und dann die begehbare Skulptur Kopf und Körper Bad Driburg, die Michael Salzdorfer für den Irrgarten gemacht hat. Jeder Irrgarten hat traditionell einen Aussichtspunkt. Und da hat er eine Holzskulptur gemacht, die man eben begehen kann und dann ist man innerhalb eines Kopfes und von allen Seiten, wenn man drumherum geht, sieht es immer wie ein Kopf aus. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir das in einer relativ kurzen Zeit verwirklichen konnten.
Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit den Künstlern?
Also der Irrgarten ist 2009 gepflanzt worden und mein Mann sagte damals, da machen wir jetzt so eine Aussichtsplattform und dann kann man da so drüber gucken. Ich sagte, nein, nein, wir müssen da irgendwie mit einem Designer oder Architekten oder Künstler zusammenarbeiten. Und es hat dann relativ lange gedauert, bis wir den richtigen gefunden haben. Ich habe mich damals mit Roland Nachtigeller, der das Martha Herford leitete, war ich immer wieder im Gespräch. Wir hatten auch Chipperfield gefragt, aber er sagte, das Projekt ist zu klein, das könnten wir uns nicht leisten. Und dann habe ich die Ausstellung von Michael Salzdorfer in Kleve im Museum gesehen. Und die hat mich komplett umgehauen. Und er hat so Labyrinthbilder gemalt. Also er ist ja eigentlich Bildhauer, aber hat eben auch so Labyrinthbilder gesprayt und da dachte ich, vielleicht ist das das Richtige und rief den Roland an und da sagt er, das ist genau das Richtige. Und dann hat Roland dann den Kontakt zum Michael Salzdorfer gemacht.
Und dann ging es mit Jeppe Hein weiter?
Jeppe Hein war vorher zum 50. Geburtstag meines Mannes, habe ich gesammelt, damit er nicht lauter Schnapsflaschen und Golfbälle geschenkt bekommt. Und
da kam, liebe deine Aufrichtigkeit.
Ja, also man kann ja für einen guten Zweck sammeln, aber wir haben das traditionell so gemacht, dass die Familie Önhausen, wenn sie einen runden Geburtstag feiert, dass man dann sammelt für etwas im Park, also einen Baum oder eine Bank oder so. Und in diesem Fall habe ich gedacht, ist doch eine Bank von Jeppe Hein genau das Richtige. Und so viel Geld ist auch zusammengekommen. Da bin ich sehr froh.
Seit einiger Zeit organisierst du Kunsttouren und Reisen unter dem Label Annabelle's Choices. Natürlich bin ich nun sehr gespannt, mehr darüber zu erfahren.
Ja, ich bin vor 2 Jahren nach Berlin zurückgezogen und dann war die große Frage, was mache ich jetzt? Und dann fand ich das Gallery Weekend 2022 so fantastisch. Da waren so tolle Ausstellungen und dann dachte ich, es müssen viel mehr Leute sehen. Und habe dann meinem Netzwerk geschrieben, am 6. Mai mache ich so eine Essenz vom Gallery Weekend, zeige ich euch, bei einer Bustour, habe einen Bus gemietet und dann kamen 30 Menschen aus ganz Deutschland und Berlin zusammen. Und ich hatte in die Betreffzeile von dieser E-Mail geschrieben, Annabelle's Choice, so nach dem Motto, auch so ein bisschen entschuldigend, ist vielleicht nicht immer so das Wichtigste, aber das, was ich halt besonders gut gefunden habe. Und das fanden die Menschen so toll, dass sie gesagt haben, ja, das musst du jetzt weitermachen. Ich habe mir da aber noch nicht so das so ganz zugetraut. Aber dann wurde ich zum Beispiel beauftragt, den Förderverein der Kunsthalle Bielefeld habe ich dann 2 Tage durch Berlin geführt. Und da waren wir auch bei Monica Bonvicini zum Beispiel im Atelier. Und dann ging die nächste Reise im September zum Gallery Weekend nach Brüssel mit einer Gruppe. Und das hat so einen Spaß gemacht. Und dann ging es weiter. Im Mai waren wir zur Arco Lisboa in Lissabon. Auch mit einer wunderbaren Gruppe und wo wir auch bei Künstlern im Atelier waren und so weiter. Und wie ergeben sich diese Reisen? Das sind so, ja, auf der Suche nach dem, wo ich gerne hingehen würde. Einerseits, wo ich denke, dass das eine interessante Destination sein könnte, wo vielleicht nicht jeder so hingeht und zeitgenössische Kunst kennenlernen möchte. Also in Lissabon war man schon mal, aber unter diesem Aspekt der zeitgenössischen Kunst ist ja auch nochmal ein anderer. Wobei ich sagen muss, dass ich auch immer klassische Kunst dann noch mit reinnehme, weil ich finde, es gehört irgendwie alles mit dazu. Und ja, das Interessanteste ist natürlich dann immer, wenn wir dann die privaten Sammlungen besuchen oder zu Künstlern ins Atelier gehen. Das ist für mich auch das Tollste. Ich habe das große, große Glück, dass ich jetzt das, was ich am liebsten mache, zum Beruf gewählt habe.
Was möchtest du mit Annabelle's Choice vermitteln?
Also, ich finde, die Kunstszene ist so riesig und so divers und es wird immer mehr, weil es immer globaler wird. Wir kriegen immer mehr mit, was es für wunderbare Künstler und Künstlerinnen aus Afrika zum Beispiel gibt oder aus anderen Regionen dieser Welt. Der asiatische Raum ist natürlich auch als, sagen wir mal, als Kundenraum sehr, sehr wichtig, aber da sind natürlich auch unglaublich interessante Künstler und Künstlerinnen. Und da so einen Überblick zu verschaffen einerseits, aber auch um so einen Querschnitt zu zeigen, das versuche ich immer. Zum Beispiel, wenn wir dann hier durch die Galerien gehen, dass ich Fotografie, aber Skulptur auch zeige, beziehungsweise Künstler mit verschiedenen Hintergründen zusammenbringe. Also so wirklich so einen Querschnitt schaffe, damit alle meine Gäste etwas finden, was sie vielleicht gut finden.
Und welches Thema fasziniert dich dabei besonders?
Also ich stelle fest, dass ich immer wieder auf Papierarbeiten und Zeichnungen total abfahre, weil ich finde, man kann da so gut sehen, was ein Künstler kann, weil es so direkt ist. Sehr oft auch so gestisch und da siehst du, ob ein Künstler wirklich gut ist. Und ich finde Fotografie ganz toll. Ich habe auch einiges gesammelt, aber ich möchte mich auch herausfordern, dass ich wirklich offen bin für Kunst, die ich vielleicht so im ersten Moment nicht so verstehe, weil so geht es meinen Kunden und Kundinnen ja auch, dass sie da so ein bisschen an die Hand genommen werden wollen. Und ich habe das große Glück, dass ich ja schon einige Künstler und Künstlerinnen kenne. Und die sind sehr, sehr offen. Die freuen sich natürlich sehr, wenn man sie besucht, weil sie auch diesen direkten Kontakt zu ihrem Publikum suchen. Und was mich ja schon immer fasziniert hat und deswegen auch gerne mit Künstlern zusammengearbeitet habe, dieser direkte Kontakt, da entsteht auch immer irgendetwas, ja. Also wir waren zum Beispiel beim letzten Gallery Weekend bei Christian Jankowski im Atelier, dem wunderbaren und tollsten Performance-Künstler überhaupt. Und dann hat sich einer meiner Gäste von ihm porträtieren lassen. Eine wunderbare Arbeit. Und da bin ich so froh. Das macht mich wahnsinnig glücklich, wenn sowas entsteht.
Wie werde ich denn auf dich aufmerksam?
Ja, es gibt ein Instagram-Profil, das heißt Annabelle's Choices. Und da kann man mich gerne anschreiben mit der E-Mail-Adresse. Und dann werdet ihr in meinem Newsletter-Verteiler aufgenommen, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, vor lauter Reisen eine Webseite fertig zu machen. Aber ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch hinkriege. Aber die wird dann annabelleschoices.com heißen.
Na dann reisen wir doch mal nach Köln zur Art Cologne, wo du seit diesem Jahr Ambassador bist. Wofür bist du denn in diesem Amt zuständig?
Ich bin dafür zuständig, dass die VIP-Gäste sich wohlfühlen und an die Hand genommen werden und durch das wahnsinnig tolle Programm geführt werden können. Und da bietet die Art Cologne wahnsinnig viel. Neben der Messe und allem, was auf der Messe stattfindet, die Art Talks, Preisverleihungen, die Führungen, die gebucht werden können, für die VIP-Gäste, aber eben auch für die Besucher, findet ja ganz viel nebenbei noch statt. Also zum Beispiel werden Führungen durch Museen im ganzen Rhein- und Ruhrgebiet angeboten. Und dann gibt es Eröffnungen, zum Beispiel Freitagabend werden die ganzen Kölner Galerien Eröffnungen haben. Das heißt, wenn man noch keine wunden Füße von der Messe hat, kann man die sich dann abends noch holen.
Sag mal, wie wird man denn Ambassador? Wie war das bei dir?
Eines Tages bekam ich einen Anruf von einem Galeristen Aurel Scheibler, der auch im Board von der Art Cologne sitzt, und fragte, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich sag immer erstmal ja. Und dann dachte ich ja, was beinhaltet das denn? Ja, und habe mir da so ein paar Gedanken gemacht, beziehungsweise ich habe dann auf der Art Basel, habe ich dann Daniel Hook und Benjamin Agard getroffen. Und das war unglaublich sympathisch und ja, ich habe so das Gefühl gehabt, ja, wir sind füreinander gemacht irgendwie und es passt so. Es war irgendwie so eine gute Atmosphäre und ich dachte, wunderbar, da ist mein Bezug zum Rheinland und zu meiner alten Heimat sozusagen auch wieder da und ich habe ja auch noch viele Freunde dort und schätze das Rhein- und Ruhrgebiet sehr. Und insofern habe ich dann so ein Konzept geschrieben, was ich mir vorstelle, was ich als Ambassador mache und ja, und dann habe ich einen Vertrag unterschrieben und jetzt bin ich das und bin sehr, sehr stolz und glücklich darüber.
Ich freue mich auch so sehr für dich. Eben hast du ja schon von deinen Verbindungen zur Art Cologne erzählt. Warst du denn dann 88 das erste Mal dort?
Ich war vorher schon mal da. Ich habe ja 86 mit meiner Lehre angefangen, also war ich glaube ich 87 das erste Mal als Besucherin da und dann 88 eben dann für Hans Meyer tätig. Ich bin von Westfalen aus jedes Jahr nach Köln auf die Messe gefahren, weil ich fand, es war immer ein super Querschnitt. Und wenn man nicht so viel Zeit hat, durch alle Metropolen dieser Welt und alle Galerien dieser Welt zu gehen, ist eine Art Cologne genau das Richtige, um sich inspirieren zu lassen, um zu sehen, was sind denn jetzt so die Tendenzen, welche Künstler sind upcoming, also welche sind so im Vormarsch, aber auch, was gibt es auf dem Markt von Künstlern, die schon sehr geschätzt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und außerdem mag ich die Atmosphäre da sehr. Es ist so luftig und hat viel Platz und man kann so durchpromenieren und es sich wirklich auf sich wirken lassen. Und die Messe ist auch verkleinert worden. Das heißt, man hat nicht so das Gefühl, ich muss mich jetzt abrennen, um alles zu schaffen, sondern das kann man ganz gut hinkriegen.
Na dann, gehen wir zwei doch auch mal los. Also ich bin gestärkt, habe die Turnschuhe an und ich schnapp mir jetzt Annabelle's Choice als Expert Choice und wir starten unseren Rundgang. Wo fangen wir an?
Ja, wenn man in die Messe reinkommt, dann geht man erstmal an der wunderbaren Buchhandlung Walter König vorbei, der ja dieses Jahr auch einen Preis verliehen bekommt für sein Lebenswerk. Da machst du ja, glaube ich, auch einen Podcast, ne?
Ja.
Darf ich das
sagen? Das darfst du sagen, weil das ist ja hier der Preview-Podcast. Also, okay. Den hören wir dann nächste Woche.
Okay. In der unteren Etage sind eher die klassische Moderne beziehungsweise die Kunst nach 45 angesiedelt. Und da gibt es Galerien zum Beispiel aus dem Rheinland wie Ludorf, die ihre Stände haben, aber eben auch aus Wien wie Neureuther und Kohlbacher, die vor allen Dingen Wiener Moderne zeigen.
Oh, die beiden mag ich auch sehr gerne, Ludorf und Wiener Reuter und Kohlbacher, ja. Da komme ich gerne mit dir hin.
Worauf ich total gespannt bin, ist Taguchi Fine Art aus Tokio, die japanische Moderne zeigen. und Florian Sundheimer aus München.
Auch so ein wirklich sehr, sehr netter Kunsthändler. Da freue ich mich. Und ich höre schon raus, es geht sehr, sehr international zu Düsseldorf, Wien, Japan.
Ja, ich finde es wirklich sehr divers. Es gibt auch eine Galerie aus der Ukraine unter den Neumarkt. Und da schlägt mein Herz natürlich besonders. Ich möchte da besonders erwähnen die Galerie Sprüth Magers, die ich noch als Galerie Monika Sprüth in meinen Anfängen erlebt habe. Die Monika Sprüth hat ja ungefähr zur gleichen Zeit wie ich angefangen, nur dass sie Galeristin geworden ist. Die haben inzwischen Standorte auf der ganzen Welt, von New York über Los Angeles, London und dann mit Repräsentanzen in Asien. Und das Programm finde ich einfach großartig. Und dann, Hans Meyer ist ja dieses Jahr nicht dabei, er ist ja leider verstorben. Aber sein Sohn Max Meyer, der seit 10 Jahren inzwischen seine eigene Galerie eröffnet hat, damals in Flingern und inzwischen im Schmählerhaus, dem einzigen Galerienhaus Deutschlands, eröffnet hat und immer ein sehr, sehr spezifisches Programm hat, wo er sich wirklich sehr gut abgegrenzt hat vom Programm seines Vaters.
Inwiefern grenzt er sich vom Programm seines Vaters ab?
Also ich finde, dass Max ein sehr konzeptuelles Programm hat, was sehr, sehr tiefgründig ist. Und ich liebe diese wirkliche Ernsthaftigkeit, mit der Max Meyer diese Künstler aussucht, in denen er eine unglaubliche Qualität entdeckt, die einen besonderen, sehr philosophisch und sehr, sehr intellektuell angeht.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Konstantina Tsavitsanos, die hat er ganz neu im Programm, die auch sehr viele Performances macht und Skulpturen und so weiter. Da bin ich sehr gespannt, aber eben auch, die ich sehr mag, Maximiliane Baumgartner, die wunderbare Malereien macht, die oft auch mit Architektur verbunden sind, aber eher so gestische Malerei auf Metall macht. Also deren Arbeiten finde ich richtig gut. Der ist auch auf der Messe, den kann ich absolut empfehlen.
Mhm. Und wenn wir von Max Meyer weiterziehen?
Von Max Meyer ziehen wir zum Beispiel weiter zu Rodolphe Janssen aus Brüssel. Auch einer, den ich schon sehr lange kenne und ein sehr interessantes und fröhliches Programm hat, finde ich. Und sehr belgisch auch.
Was ist denn belgisch?
Ja, belgisch hat oft was Surreales. Weiß man natürlich von Magritte und Protas und so weiter. Also manchmal eben auch so was Hintergründiges. Ich mag die Galerie, weil sie eben sehr, ja, auch sehr farbstarke Kunst zeigt. Und er hat ein sehr, sehr breites Programm und das mag ich.
Mal angenommen, ich würde jetzt den Wunsch äußern, den Blick auf Objekte zu richten. Wo geleitest du mich dann hin?
Da würde ich sofort zu Atelier Hornemann gehen.
Oh, da bin ich dabei. Erzähl mir mehr.
Georg Hornemann hat ja sein Atelier in Düsseldorf vor Jahrzehnten eröffnet und er ist eben nicht Goldschmied, sondern er ist ein Künstler, indem er Schmuckobjekte macht, die manchmal gar nicht tragbar sind, weil sie so unglaublich wertvoll und auch so groß und so vielseitig sind. Also es ist wirklich wie, die würden absolut in eine Wunderkammer passen. Aber er macht sehr, sehr schönen Schmuck auch. Alexander und Claudia Hornemann haben vor etlichen Jahren mit einer Kooperation mit Künstlern begonnen. Das heißt, sie haben mit Künstlern Schmuck gemacht. Also zum Beispiel mit Michael Salzdorfer, mit Alicia Quade, mit Sissel Tolas und mit anderen Künstlern. Paloma Vargas-Weiß zum Beispiel. Und das sind wunderbare Objekte und wunderbare Ringe, Ketten und so weiter. Und das macht einen Riesenspaß, sich diese Objekte und diese Kunstwerke anzusehen, die man dann auch noch tragen kann.
Wie sah das aus? Gab es eine Carte Blanche mit allen Materialien?
Also soweit ich das mitbekomme, entsteht das wie so oft so im Gespräch, was möglich ist. Weil es ist ja ein Unterschied, ob man eine Holzskulptur macht oder ob man eine Hand aus Gold als Anhänger für eine Kette herstellt, wie Michael Salzdorfer zum Beispiel. Und die Machbarkeit wird entwickelt. Ich glaube, das ist, wie sich jeder Künstler an Materialien herantestet. Und so ist das eben auch mit dieser Arbeit, mit dieser Ausdrucksform.
Claudia Hornemann, war sie nicht auch lange fürs K2021 tätig?
Genau, sie hat ganz lange das Programm für die Fördermitglieder gemacht und sie macht das Customer Relations für Sprüth Magers inzwischen und promotet auch eine Marke, die so nachhaltige Mode macht. Live Lab Studios heißt das. Das ist ein Store-Konzept, wo eben verschiedene Marken, Objekte gezeigt werden, die alle irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und das hat alles mit Luxus zu tun.
Das klingt schon so schön kosmopolit. Apropos, ab über den Teich. Wer wird aus New York vertreten sein?
Ja, da schlägt mein Herz ein bisschen höher, weil mein Neffe Paul Henkel mit seiner Palo Gallery aus New York zum ersten Mal auf der Art Cologne einen Stand hat. Er hat 2018 die Galerie in New York eröffnet. Und sein Vater ist ja mein Vetter und seine Mutter ist Katrin Bellinger, die ja jahrzehntelang die Expertin für Altmeisterzeichnungen war und inzwischen eine wunderbare Sammlung hat.
Ja, die Katrin Bellinger Collection.
Mhm, also wo sie Artists at Work, also sie sammelt Kunst, übrigens auch zeitgenössische Kunst, die Künstler bei der Arbeit zeigen und immer noch eine wunderbare Altmeisterzeichnungskunst hat.
Und ihr Sohn Paul hat nun eine Galerie für zeitgenössische Kunst in New York.
Genau, er kommt natürlich da aus einer Tradition, die schon in seinen vielen Generationen bei ihm schon vorherrscht, weil seine Großmutter Gabriele Henkel, meine Tante, ja auch schon gesammelt hat und Künstler um sich versammelt hat und für die Firma Henkel gesammelt hat. Insofern tritt er da in die Fußstapfen seiner Familie, was wirklich sehr schön ist. Und er hat aber den kunsthistorischen Hintergrund, in dem das setzt er so, dass er eben, ich finde sein Programm deswegen so interessant, weil er immer da auch einen, in der Kunst, die er zeigt, einen Bezug zur Kunstgeschichte hat. Und er hat gerade in New York eine wunderbare Ausstellung über Sammeln und was man alles sammeln kann. Und insofern finde ich das so toll, dass er diese Tradition, aus der er kommt, familiär, neu interpretiert und da seinen eigenen Weg findet. Er ist ja noch wahnsinnig jung, Ende 20. Also insofern hat er noch einen sehr promising way ahead.
Welche Position ist dir dort besonders in Erinnerung geblieben?
Mir ist besonders aufgefallen die Künstlerin Liza Ross, die Fotografin und Videokünstlerin ist und die jahrelang durch China gereist ist und versucht hat, den kulturellen Hintergrund und ethnischen Hintergrund darzustellen beziehungsweise ihr Gefühlsleben darzustellen. Das ist ja etwas, was wir auch bei anderen Künstlern mit anderen ethnischen Hintergründen sehen können inzwischen, dass die Tradition, aus der sie kommen, beziehungsweise die sie verfolgen, dass die in Kunstform dargestellt wird.
Schön.
Hm. Und ich finde, dass sie da eine sehr eklektische und sehr, sehr außergewöhnliche Sicht drauf hat.
Von New York zurück nach Köln. Mal angenommen, die Füße sind noch nicht platt. Du hast ja eben schon von den Eröffnungen freitagsabends erzählt. Hast du sonst noch einen Tipp für mich als Ambassador, was ich mir in oder rund um Köln während der Art Cologne anschauen könnte?
Also was mir spontan als erstes einfällt, ist die Ausstellung von Alicia Quade im Lehmbruck Museum in Duisburg. Das ist, glaube ich, was richtig Tolles. Alicia Quade beschäftigt sich ja mit der Realität und wie man auf die Realität sehen kann, ob man sie spiegeln, verdoppeln kann, in andere Zusammenhänge bringen kann. Und ich finde sie unglaublich. Sie ist ja ein winziges Persönchen und hat diese unglaublichen Materialien, mit denen sie arbeitet. Ja, riesige Steine und Autos. Also ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Was mir dann auch einfällt, ist im Columba-Museum, ist eine Ausstellung Wortschrift und Zeichen, das Alphabet der Kunst. Da freue ich mich auch total drauf, weil das Columba-Museum von Zum Tor gebaut ja schon ein Erlebnis ist. Und
diese tollen Steine.
Und überhaupt, wie die ständige Sammlung da auch präsentiert ist. Also das schafft kein anderes Diözesanmuseum. Das ist richtig toll. Und dann gibt es noch die Retrospektive über die Kunst von Günter Frutrunk im Kunstmuseum Bonn. Das ist ja auch so ein unglaublicher Künstler, weil der hat zum Beispiel die Aldi-Tüte gestaltet. Und die gibt's ja immer noch. Mhm. Das ist fantastisch.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ja. Vielleicht werde ich ja jetzt ein bisschen zu persönlich, aber wenn wir uns vorstellen, dass wir nach diesem tollen Art Cologne-Tag und naja, vielleicht auch dem Besuch der ein oder anderen Ausstellung im Parallelprogramm Hunger bekommen und ich dich fragen würde, liebe Annabelle, wo darf ich dich denn jetzt zum Essen einladen? Wo würdest du mich hinführen?
Ich würde dich ins La Fonda einladen. Das ist eine Mischung aus klassischer Küche mit internationalen Einflüssen. Und da kann man sowohl im Sommer herrlich draußen sitzen, als auch sehr gemütlich drin sitzen, wenn wir noch einen Tisch bekommen. Wir müssen uns vielleicht beeilen, liebe Claudia.
Ich reserviere schon mal.
Und was ein Klassiker ist, wo ich immer wieder hingehe, ist das Lucky Luciano, der Italiener. Allein schon wegen des Namens muss man dahin.
Und zum Schluss trinken wir einen Kölsch im Päffchen.
Genau.
Vielen, vielen Dank für deine tollen und zahlreichen Einblicke, für deine Tipps und Hinweise. Ich glaube, so kann die Messe starten. Ich habe fleißig mitgeschrieben. Freue mich sehr, wenn wir uns dort wiedersehen.
Ich danke dir, liebe Claudia. Ich freue mich auch, wenn wir uns da sehen.
Auf jeden Fall.
Bis dann. Alles Liebe.
Alles Liebe.